Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang, dem MCU-Special Nummer 28. Ich bin der Tobi und heute ist nur der Bernd hier. Hallo Bernd.
Hallöchen.
Wir gehen weiter durch die Phase 4. Wir arbeiten weiter fleißig voran. Also. Heute reden wir über den zweiten Film im Phase 4. Oh, jetzt muss ich... Das habe ich ganz vergessen, hier die Excel-Datei aufzumachen. Egal, wir reden über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Werden wir nochmal genau über die 10 Ringe und über den wahren Mandarin reden.
Den einzig wahren Mandarin.
Nachdem, wer sich da nochmal zurück hören möchte, unsere Folge zu Iron Man 3, wo Bernd etwas salzig geworden ist, als der Mandarin-Häkchen das erste Mal aufgetaucht ist im MCU. Wir werden ihn ja heute nochmal sehen, aber es ist ja nicht der echte Mandarin, aber da kommen wir später zu. Ja, der Film, Moment, erstmal also kurz die Seite ändern. Der Film ist aus dem Jahr 2021, ich glaube, der kam im Herbst nach Black Widow raus. Länge 132 Minuten, FSK 12, findet er auch auf Disney+. Regie ist von Destin Daniel Cretton. Der hat gar nicht so viel davor gemacht. Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, Schloss aus Glas und Just Mercy. Dann Shang-Chi und dann war es das auch erstmal. Er hat auch mit, Entschuldigung, am Drehbuch geschrieben. Die Musik ist von Joel P. West, der hat keinen weiteren Eintrag. Kameras von Bill Pope. Der hat ein bisschen mehr gemacht. Der hat unter anderem die Kamera gemacht bei Darkman, Armee der Finsternis, Clueless, Matrix, Matrix Reloaded, Revolutions, also 2, 3, Spider-Man 2, Spider-Man 3, also die alten mit Tobey Maguire, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Man in Black 3, Baby Driver, Drei Engel für Charlie von 2019 und danach, nach Shang-Chi, hat er auch noch bei Ant-Man 3 die Kamera gemacht. Also schwer beschäftigter Mensch. Dann kommen wir schon zum Cast. Ich hoffe, dass ich spreche das hier alles richtig aus. Wir fangen an mit Shang-Chi, Sean, gespielt von Simu Liu. Der hat davor eine ganze Menge Serienrollen gehabt, immer so einzelne Folgen, Orphan Black, Dark Matter, Bad Blood, Expanse, 2 Folgen, dann den Film hier und danach bei Barbie hat er letztes Jahr noch mitgespielt. Dann kommen wir zu seinem Vater, dem wahren Mandarin Xu Wenwu, gespielt von Tony Leung. Natürlich Hongkong-Legende. Ich habe mit dem Hongkong-Kino aber nicht viel am Hut, also habe ich auch keinen von seinen Filmen gesehen. Bernd, du hast allerdings einen Film von ihm auf jeden Fall gesehen, nämlich Infernal Affairs. Er hat bei dem Original Infernal Affairs, der für Departed die Vorlage war, hat er auch mitgespielt.
Ah, ich habe bestimmt auch noch andere von ihm bestimmt auch
Hero. Gesehen. Ich glaube, das ist dieser.
Ich gucke gerade.
Der Hero mit Jet Li.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, ja.
Hardboiled hat er noch mitgespielt.
Ah, den habe ich auch gesehen.
Chinese Ghost Story 3, Bullet in the Head, also auch hier von John Woo. Genau.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja, also habe ich schon ein paar von ihm gesehen. Ja, definitiv, ja. Viele sogar das hier, ja.
Legende. So, dann kommen wir zu Katie, die Freundin von Sean, gespielt von Awkwafina, ist eigentlich Rapperin, Moderatorin, zuletzt immer mehr als Schauspielerin unterwegs, aber kommt eigentlich aus dem aus dem Musikfach. Hat mitgespielt bei Bad Neighbors 2, Future Man, Ocean's 8, Paradise Hills, Angry Bird 2, Jumanji Next Level, Der dunkle Kristall. Dann halt Shang-Chi, danach noch eine Stimmenrolle bei Raya und der letzte Drache, also der letzte Drache, also Sprechrolle, Schwanengesang. Auch noch eine weitere Sprechrolle bei dem Ariel-Realfilm und jetzt auch bei Kung Fu Panda 4, der jetzt irgendwann bald ins Kino kommt. Ich glaube, die hat auch so
Ja.
eine, sonst noch so eine Comedy-Show, Fernsehen oder so.
Frag mich was Leichteres.
Keine Ahnung, ich glaube, die ist auch als Comedian irgendwie unterwegs. Aquafina.
Okay.
So, dann haben wir hier noch zwei, zu denen ich jetzt keinen Eintrag habe. Einmal die Schwester, Xie Ling, gespielt von Menga Zhang, nichts zu gefunden. Und Ying Li, gespielt von Fala Chen, habe ich auch nichts zu gefunden. Aber zu der Tante von Sean
Ja, aber
und Xie Ling,
natürlich.
Michelle Yeoh, haben wir natürlich schon in James Bond gesehen. Morgen stirbt nie, Tiger and Dragon, jetzt zuletzt Star Trek Discovery und natürlich hier Everything Everywhere All at Once, wo sie einen Oscar auch für gewonnen hat. Haunting in Venice, Witcher, diese Blood Origin Miniserie hat sie mitgespielt. Ja, Guardians of the Galaxy 2 hatte sie auch schon mitgespielt, aber in einer anderen Rolle. Eine von diesen Ravagers hier, wie auch Sylvester Stallone hat auch einer von gespielt. Das ist jetzt eine andere Rolle, in der sie jetzt wieder auftaucht. Auch Kung Fu Panda hat sie auch mitgesprochen. Einen, den wir auch schon gesehen haben, ist Florian Montiano, der den Razor Fist spielt. Den haben wir ja in Creed 2 und 3. 3 haben wir noch nicht besprochen, aber Creed 2, da hat er doch den Sohn von Ivan Drago gespielt. Ja. Rumänischer, deutsch-rumänischer Schauspieler, ist auch in Würzburg geboren. Ja, jetzt so langsam auf diese Rollen als starker Bad Guy halt irgendwie gebucht. Und wen wir natürlich auch schon im MCU gesehen haben und zuletzt auch erst in Schindlers Liste als Isaac Stern, Ben Kingsley, der hier nochmal seine Rolle aus Iron Man 3 aufnimmt. Der Trevor, ich bin nur Trevor, ich bin nur ein Darsteller. Der Darsteller des Mandarin aus Iron Man 3. Ja. Hinterher haben wir noch ein paar Cameos. Brauchen wir jetzt nicht weiter ansprechen. Sprechen wir dann an, wenn wir im Film dazu kommen. So, der Film ist eine weitere Origin Story. Weiß nicht, Bernd, kennst du groß irgendwelche Shang-Chi Comics?
Nein,
Nein?
nein. Also der, das ist einer der Charaktere, die mir vollkommen unbekannt waren vorher.
Das ist auch, ich weiß es nicht, aber ich stelle mal die These in den Raum, dass Shang-Chi jetzt nicht unbedingt schon aus den 60er, 70er Jahren irgendwie ist, sondern noch eine relativ neue Figur ist.
Nein, 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 der ist älter schon.
Echt? Der ist echt.
Chunchi, ja, der ist schon älter.
Was hätte ich nicht
Warte, ich
gedacht.
kann mal gucken. Doch, der ist schon älter, Chunchi.
Weil die 10 Ringe, das ist ja so die klassische Iron Man Comic Bösewicht Schiene, ne? Der
Aus
Mandarin und so.
73.
73 schon, Alter, krass, das hätte ich nicht
Ja.
gedacht. Okay.
Genau, Special Marvels Edition 15. Naja, guck mal. Das Ding an der Sache ist, guck mal, Iron Man, seit wann es den gibt,
Ja,
ne?
der ist ja richtig alt.
Naja, siehst du, wenn da der Mandarin vorkam, klar, ne? Das ist, der wird ja, warte mal, Mandarin, wann ist der das erste Mal? Mandarin. Das ist mal Marvel.
Diese Zeichentrickserie Iron Man, die ist ja so aus den 60ern, glaube ich, ne? Wo wir damals auch die Musik benutzt hatten als Opening bei einem der Specials, die wir
Ja.
hatten. War ja nie, haben wir damals schon gesagt, war ja nie so eine krass bekannte Serie, Fernsehserie. Also.
Nee, 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 nee.
Die ist von. Oh, Moment, das ist die falsche.
Ja, die eine ist auch irgendwie aus den 50ern oder so, glaube ich.
Ja, ist auch egal. Also,
Ja.
Hier, 1966 ist die Original Iron Man Serie. Da taucht, meine ich, der Mandarin oder die Zehn
Der
Ringe
taucht da auch
tauchen
schon
auch schon
drauf auf,
auf, ja.
ja, der taucht da auch schon auf, ja.
Gut, denn so wie dazu, darum geht es also, die Backstory von Shang-Chi hier zu erzählen. Es fängt auch damit an, wie der Mandarin erzählt, wie er die zu den Zehn Ringen gekommen ist, was genau die Zehn Ringe können. Das wird gar nicht so richtig erkannt. Es wird nur erzählt, dass die Ringe, die Kraft des Trägers exponentiell stärker wird. Also es wird immer, immer mehr, je mehr Ringe man hat, wenn man alle 10 hat, dann halt dementsprechend super overpowered. Er kann diese Ringe hin und her schießen, er kann die als Schutzschild benutzen, er kann die als Peitsche benutzen, kann damit schlagen, super stark. Also es ist nicht ganz genau definiert, was diese 10 Ringe überhaupt können. Wir sehen dann so ein bisschen die Geschichte und die Legende der 10 Ringe, also erstmal des Ringträgers, so über Jahrhunderte, weil der Mandarin ist Jahrhunderte alt. Wir sehen in so Szenen von, keine Ahnung, 1000 sonst was, wie er da so eine Festung einnimmt, so eine ganze Armee da alleine besiegt und wie er über die Jahrhunderte seine Gruppierung, die ebenfalls die 10 Ringe heißt, geformt hat und die so in der Weltgeschichte Attentate verübt haben und in den Lauf der Geschichte eingegriffen haben. Ein bisschen so wie bei Black Widow letztes Mal auch schon. Nur, dass ich das halt so auf die letzten 50 Jahre
Ja.
erstreckt hat. Es wird erstmal alles erzählt bis zum Jahr 1996. Da wollte er denn zu diesem Zauberwald in das mystische Reich Talo, weil er da, was wollte er da überhaupt? Noch mehr Macht suchen?
Ich glaube,
Ich
ja,
glaube,
ne?
ne?
Nee, oder war das nicht auch schon, dass er was von Unsterblichkeit wusste?
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er da was gesucht, fährt durch diesen Zauberwald, der 1996 schon scheiße aussah. Also richtig CGI-Scheiße. Wie die Bäume sich so hin und her bewegen und so ein Labyrinthartiges. Auf jeden Fall kommt er dann irgendwann in diesem Vorhof, sag ich mal, von Talo an. Einfach so ein See im Wald, so ein Waldsee. Und dort gibt es dann erstmal den Tiger and Dragon Paarungstanz. Da trifft er dann auf seine zukünftige Frau und kämpft gegen sie. Sie hat halt so eine Naturgeist-Superkraft, mehr oder weniger. Und das ist wirklich so richtig klassisch Tiger and Dragon. Wire-Dingsbums hin und her fliegen, tausendmal in der Luft drehen, so wie man es aus Tiger and Dragon oder Hero oder so, diesen ganzen Film Anfang 2000 halt kennt. Muss man sich halt, also wirkt natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig so, aber passt natürlich so zu diesem ostasiatischen Kino. Dazu dann auch so ein bisschen asiatisch angehauchte Musik. Und wir müssen auch sagen, ganz am Anfang, die ersten 20 Minuten oder so vom Film oder Viertelstunde, wird, glaube ich, ausschließlich Chinesisch geredet, ne? Mit Untertiteln.
Also ich möchte mal kurz, ich habe das jetzt rausgefunden. Also der Mandarin hatte seinen ersten Auftritt 1963.
Oh, ne, quasi vor der Iron Man Serie. Klar, die Comics gab es ja
Ja.
vorher schon. Okay. Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass es schon so alt ist.
Na.
Naja, auf jeden Fall verliebt er sich, während er dagegen Frau kämpft aus Talo, verliebt er sich in sie, die beiden bekommen Kinder, zwei Kinder, und wir sehen erstmal, wie eins der Kinder so eine Kette mit einem grünen Edelstein bekommt, einem Edelstein-Anhänger. Und dann, zack, sind wir in der Jetztzeit, heute 2020, 2021, oder ein bisschen später, weil es spielt ja nach dem Blip, 24, 25 oder so. Und wir sehen Sean, wie er ja, sich erstmal fit macht. Man denkt, das ist jetzt so ein krasser Dude, der macht 100 Liegestütze, Push-ups und so weiter und so fort. Krass durchtrainiert. Und hat eigentlich nur einen Job als Parkboy. Vor so einem Hotel parkt er halt die Autos der Gäste ein. Zusammen mit seiner besten Freundin Katie. Und die beiden haben, kann man so sagen, eigentlich nur Scheiße im Hirn. Komm, bevor wir den Wagen jetzt parken, keine Ahnung, was wir da haben, Ferrari oder sowas, lass doch noch mal eine kleine Runde um den Block drehen. Machen sie ihn auch und haben halt wirklich nur Scheiße im Kopf. Wie geht's denn weiter? Wie kommen sie denn zu diesem Karaoke? Ich glaube, da treffen sie sich doch das erste Mal mit ihren Bekannten in dieser Bar und erzählen da so, ah, hier, was sie wieder erlebt haben und so. Und die sind halt so, wie man dem Alter entsprechend erwachsen geworden. Und Sean und Katie, die sind halt nicht erwachsen geworden, die nehmen sich halt immer noch recht kindisch. Und ich glaube,
Ja,
das wird.
sie ist ja auch so richtig, richtig so, weißt du, sie verhält sich auch eher so wie ein Mann einfach so halt, ne?
Ne, es ist auch gar nicht so eine Liebesbeziehung, es ist eher so Best Buddy,
So ein
ne?
Bromance
Ist so
halt,
eine,
ja.
genau, die beiden sind eher so beste Freunde, so, da läuft nichts zwischen denen. Die haben halt einfach nur Spaß miteinander und bauen Scheiße. Dann sind sie auch noch Karaoke singen und so, und da erzählst du doch auch das erste Mal, dass irgendwie, um aus einer Situation rauszukommen, ist immer geil, auf einmal mit Hotel California einfach anfangen zu singen, was sie dann später nochmal macht. Wir sehen sie noch, wie sie so in einer Karaoke-Bar versumpfen. Und wir sehen auch nächsten Tag, wie sie denn bei ihrer Family sind. Zusammen, so die wirklich klassische die Quatsch, chinesische, koreanisch, chinesische Einwandererfamilie, so noch sehr traditionell geprägt. Hier, die Oma, die da ist, denn, na, wann heiratet er denn so? Und auch den Tritt halt. Und dann kommt's auch schon zu diesem Kampf in dem Bus, wo sie
Ja.
denn auf dem Weg zur Arbeit sind. Das Ganze spielt in San Francisco. Muss man auch sagen, das ist jetzt wichtig, weil der Bus halt bergauf, bergab fährt da. Kennt man ja aus San Francisco. Und da kommt es dann zum Kampf, weil Razor Fist, der halt einfach so eine, ja,
Teilfaust.
wie Hook halt, nur mit so einem
Ja.
Schwert halt, mit so einem Plasmaschwert, möchte ich sagen, wo er alles mit durchsäbeln kann. Und das ist auch so geil, wie dieser Streamer da sitzt. Ah ja, hier, ich sitze gerade im Bus, Moment, Livestream an. Ja, und jetzt geht's los, siehst du, selber filmt. Und man muss schon sagen, die Kampfszenen sehen ziemlich geil aus.
Ja.
Beziehungsweise alles, was in dem Bus ist, sieht ziemlich geil aus. Die Martial Arts Kampfszenen, geil. Alles, was außen, wenn der Bus von außen gezeigt wird, sieht grottoid scheiße aus, weil das CGI wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ist. Es sieht richtig schlecht aus. Aber wir merken, oder wir sehen, Sean ist halt der krasse Martial Arts Kämpfer, macht da die ganze Bande platt. Können abhauen. Hinterher stellt er allerdings fest, dass seine Kette verschwunden ist. Also hier, Razor Fist hat wohl während des Kampfes doch geschafft, ihm die Kette zu klauen. Und dann findet er doch zu Hause bei sich so eine Einladungskarte von so einer, ja, was ist das, so eine Online-Kampfbörse.
Ja, ich glaube ja.
Einladung, und er weiß, okay, das kann nur von seiner Schwester sein, oder beziehungsweise er glaubt, seine Schwester ist, das muss sein Vater sein, und seine Schwester ist auch in Gefahr, also will er zu seiner Schwester und fliegt mit Katie ab nach Macau, und auf dem Flug erzählt er ihr dann so ein bisschen, was Phase ist, dass er eigentlich gar nicht Sean heißt, sondern Shang-Chi halt, und sie sich fragt, und dann ist ihr nichts Kreatives eingefallen als Sean von Shang-Chi zu Sean, das ist so wie wenn du Michael heißt und dich Malte
Ja.
nennen würdest.
Ja.
Und er erzählt so ein bisschen, ja, sein Vater ist der krasse Motherfucker und so weiter und Gefahr, 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 wir müssen dahin. Und dann gibt es erstmal wieder, ich glaube, er pennt ihn ein, wir kriegen noch so einen weiteren Flashbacks, werden ab und zu in den Filmen immer diese Flashbacks aus seiner Vergangenheit gezeigt. Nach dem Tod der Mutter wird er von seinem Vater mit diesem maskierten Ninja halt zusammengepackt, zum Training. Also wirklich schon ab 6, 7 Jahre oder wie alt er da ist. Hart, härtester Drill, blutig, Kampf damit gegen mehrere und so weiter. Also wird wirklich von Kindesbein an trainiert. Das erklärt,
Ja.
warum er eben diese Gang da so relativ easy platt
Muss
machen
dann an
konnte.
den Konter.
Und er meint da, er lief weg, weil er den ersten Auftrag nicht erfüllen konnte. Er hat dann von seinem Vater einen Auftrag bekommen. Was genau dieser
Ja.
Auftrag war, lernen wir später kennen. Aber er konnte es nicht und ist abgehauen. Jetzt
Telefon.
klingelt hier das Telefon. Kurze Pause. So, kurze Pause zu Ende. Er erzählt ihr also alles, was da war. Shang zu Sean. Und sie kommen Macau an im Golden Daggers Club. Macau kennen wir ja, sehr bunt aus. Mhm. James Bond, Skyfall war es, glaube ich, wo er in Macau im Casino war. So ähnlich sieht es ja auch aus. Und das ist so ein Multi-Online-Streaming-Fight-Club. Die haben da halt so eine mehrere Kampfräume, wo irgendwelche Leute sich auf die Fresse hauen und online können die Leute darauf wetten. Das ist so das Business. Da sehen wir einmal so ein extremes Typen. Also auch wieder so eine Verbindung zu Iron Man 3. Das waren auch diese Typen, die irgendeine Amputation hatten und denen die Gliedmaßen nachgewachsen sind und die dann irgendwann explodiert sind, weil ja.
Ja, ja.
Ne? Das sieht man, weil der eine fängt so ein bisschen rot an zu leuchten. Das kennen wir aus Iron Man 3. Und was wir natürlich auch sehen als Main Event, Hauptkampf, ist Wong. Kennen wir ja aus Doctor Strange. Wong. Der gegen Abomination kämpft. Aus Hulk. Den haben wir jetzt natürlich noch nicht besprochen, weil wir den Hulk-Film nicht besprochen haben. Mit Edward Norton, Emil Blonsky, der den ja auch das die Strahlung abbekommen hat und sich in Abomination, also quasi der böse Hulk, verwandelt. Die beiden hauen sich da auf die Fresse und Wong kann ihn natürlich ganz einfach umboxen, weil er seine Portale benutzt und er sich quasi selbst ausnockt. Die beiden hauen dann noch ab und wir sehen das, schon mal Vorgriff auf die She-Hulk-Serie, wie Wong mit Abomination zusammen durch dieses Portal geht und im Hintergrund sehen wir das Gefängnis, diesen Knast, wo Emil Blonsky gefangen ist, das wird bei She-Hulk wieder auftauchen. Später. Mhm. Und dann trifft Shang auf seine, oder Sean auf seine Schwester, die ihn erstmal sehr easy ausnockt. Er liegt dann, hat wieder den nächsten Flashback und da sehen wir, nehmen wir das Kopf, fängt an, bevor sie kämpfen. Er hat ein Flashback, wie er sie damals alleine gelassen hat bei ihrem Vater. Also er ist dann abgehauen, nachdem er diesen Auftrag da nicht übernehmen wollte. Sie ist alleine da geblieben. Und ich glaube, da sehen wir auch, wie sie auch schon trainiert hat. Und sie hat immer, jetzt, ich habe, als wir letzte Woche aufnehmen wollten, wie heißt denn dieser scheiß Dolch? Die hat doch diesen Dolch an dem Seil. Strip Dagger oder so ähnlich. Seil durch. Ich habe das letzte Woche ausgesucht.
Das, was Scorpion einfach hat.
Genau, genau. Kunai heißt das.
Kunai,
einfach so.
Kunai an der Kette wahrscheinlich.
Genau, so ein Dolchspitze an einem Seil, was sie sehr präzise beherrscht und werfen und damit rumschnitzeln kann. Was auch sehr geil aussieht in dem Film. Sowieso muss man sagen, sie hat einen noch, weil ich es vorhin vergessen hatte, Simu Liu ist auch Stuntman. Ich nehme mal an, dass der auch einen Großteil der Stunts selber gemacht hat. Und seine Schwester, die hat aber, finde ich, noch einen etwas krasseren Kampfstil an sich.
Ja.
Noch mehr Roundabout-Kicks und so weiter und so fort. Sieht noch ein bisschen spektakulärer aus. Flashback zu Ende, One-Punch-K.O. Er wird sofort zu Boden gestreckt von ihr. Und dann kommt es auch zum Gespräch mit seiner Schwester. Aber währenddessen sie da reden und er eigentlich sagen wir ja hier, die Kette wurde mir geklaut, wir sind in Gefahr, startet auch schon der Angriff von diesen Schergen von ihrem Vater. Und dann kommt es zu diesem Kampf auf diesem Gerüst. Als sie angekommen sind in diesem Gebäude, sieht man außen schon, wie so ein riesengroßes Gerüst an der Fassade steht. Und das wird jetzt benutzt. Es ist natürlich teilweise etwas unrealistisch, wie da hin und her geschwungen wird, aber es sieht im Großen und Ganzen schon sehr geil aus.
Ja, was du nicht vergessen hast, das hat der liebenswerte Mr. Jackie Chan natürlich auch schon öfter gemacht, an diesen Bambus-Dingern rumgekämpft. Und das aber im Original.
Das ist hier mein nächster Satz in meinen Notizen. Sieht schon Jackie Chan geil aus. Es ist tatsächlich, weil auch so ein bisschen so der Terence Hill, Jackie Chan Humor durchkommt, wie er halt ne, auf diese intelligente Art und Weise die Leute sich selbst halt ausnocken lässt. Ist schon auch ein bisschen witzig, sieht aber auch wirklich sehr geil aus. Abgesehen von diesem Paar, ja, was so unrealistisch halt aussieht, aber gut. Und kurz bevor sie abschmieren, weil Katie ist dann noch dabei, an diesem Stock runterzufallen, hilft seine Schwester den beiden und sie kämpfen dann zusammen und dann kommt auf einmal wieder dieser bunte, maskierte Ninja, der ihn ausgebildet hat, den wir auch bis zum Ende nicht demaskiert sehen, er ist, hat auch keinen Namen, er ist irgendwie dieser Ninja, der ab und zu mal...
Der Namenlose. Der
Namenlose. Die beiden boxen sich dann noch in diesem Zimmer, Sean und der Ninja. Sieht schon richtig gut aus, auch der Kampf. Und dann kommt Daddy-O dazu auf einmal. Papa ist da, der wahre Mandarin. Und der nimmt sie erstmal alle mit in die Bergfestung der 10 Ringe. Ja. Und da kommt es dann auch, dass der Mandarin vom Mandarin erzählt. Wie er da das damals mitbekommen hat, dass halt dieser irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wie der Bösewicht hieß, der diese extremes Dings hatte, der ja nur den Mandarin-Darsteller vorgeschoben hat, um Angst zu schüren im Westen. Ich weiß gar nicht, wie hieß er denn? Guy Pierce hat ihn gespielt. Frag mich nicht, wie der Typ hieß. Das ist schon, Ewigkeiten her und Iron Man 3 ist auch generell nicht so ein geiler Film. Und er erzählt noch ein bisschen mehr von der Familiengeschichte, wie er damals, wie vor allem die Mutter damals ihre Kräfte in Talo gelassen hat. Also außerhalb von Talo hat die keine Kraft. Und wie er auch seine 10 Ringe abgelegt hat, in so einem Kästchen verschlossen. Die beiden haben ein ganz normales Leben geführt. Familie, abends Geschichten vorlesen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier schon rauskommt, wie seine Mutter gestorben ist. Nee, kommt später. Habe ich mir auch später aufgeschrieben. Und er möchte unbedingt nach Talo wieder zurück. Er sucht Talo, kann es aber nicht. Er braucht dafür die beiden Kettenanhänger von seinen Kindern. Die nimmt er dann wiederum, diese Steine, und setzt sie bei irgendeiner Drachenfigur in die Augen ein. Und dann gibt es diese Wasser-Magic, wo auf einmal überall Wasser rumsteht in der Luft, die dazwischen, sieht auch schon ganz geil aus, das Wasser zu Boden fällt und dann auf dem Boden so eine, ja, wie so eine Labyrinthkarte aufzeichnet, wie man durch diesen Zauberwald nach Talo kommt. Und dann ist der liebe Daddy aber wieder böse. Der switcht dann und lässt seine Kinder erstmal wieder schön einsperren. Und dann treffen sie im Knast auf Trevor. Ben Kingsley, Trevor Slattery, ich bin nur ein Darsteller, der halt den Mandarin gegeben hat, sitzt jetzt da im Knast, zusammen mit seinem merkwürdigen Arschgesicht, Viech, Morris, so ein sechsbeiniges Stitch-Wesen, was kein richtiges Gesicht hat, was die anderen beiden allerdings auch sehen können, und Trevor ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass nur er das sehen kann, freut sich dann total, dass das anscheinend keine Halluzination ist, sondern dass Morris real ist. Ich glaube, da erzählt Morris auch, dass er den Weg, also dieses Vieh, wird ihm wieder so Chewbacca-mäßig, Trevor erzählt halt immer das, was Morris ihm sagt, dass er den Weg nach Talo weiß. Und dann hauen sie doch mit diesem, gibt's denn diese Flucht mit dem Auto von Razorfist, so ein BMW X5 mit so einem fetten Razorfist Tag an der Seite, durch die Need for Speed Underground mäßig. Und das sieht richtig scheiße aus. Diese ganze Flucht sieht CGI unecht aus. Also richtig, richtig mies. Gibt's doch dann noch, wie sie von diesem Typen denn die Hand abhacken und als hier als Fingerabdrucksensor benutzen, um die Schranke da aufzumachen und die dann wieder runter machen, damit Razor Fist halt gegen die Schranke da ballert. Sieht alles merkwürdig aus. Und dann kommt's zu diesem, Morris sagt dann halt, wenn sie in diesen Zauberwald fahren, hier, jetzt rechts, links, die fahren dann auch durch diese ganzen bewegenden Bäume da lang und landen letztendlich in Talo, im Land der Funkelviecher. Das sind so eine, ich musste sofort an diese Füchse denken aus Star Wars 8, die am Ende in dieser Höhle auftauchen, Bernd.
Ja.
Wo sie, die den Weg finden. So ähnlich. Also du hast ja lauter merkwürdige Fantasiewesen, teilweise ganz gut, alles so ein bisschen chinesische Mythologie angelehnt, wie man sich das so vorstellt. Und dort treffen sie dann auf ihre Tante Nan oder Nan, die halt die Schwester ihrer Mutter ist. Und dieser Stamm von den Taloda, die haben den Job, das dunkle Tor, was hinter so einem riesengroßen See liegt, zu beschützen. Da ist der, wie heißt das Vieh? Der Dweller. Das böse, böse Vieh, der Dweller, ist dahinter verschlossen und sie müssen alles dafür tun, dieses dunkle Tor zu beschützen. Und es wäre, und das Ganze erzählen sie so, diese Story, wie der Dweller das mal geschafft hat, rauszukommen, anhand von so einem Holzrelief, an dem sie vorbeispazieren, was mal eine ganz neue Art ist, das darzustellen. So ein bisschen hat mich das erinnert an, weiß nicht, hast du den Disney-Film Vaiana gesehen? Hier mit The
Oh,
Rock
nee.
als Synchronstimme? Voll
Nee.
gerne. Da erzählen sie am Anfang diese Geschichte in diesem indonesischen, mikronesischen Inselreich, auch anhand von so Wandteppichen. Oder wie bei Herkules am Anfang anhand von diesen griechischen Vasen. So ein bisschen ist das ja auch, nur dass sie halt dieses Holzrelief haben. Eigentlich eine ganz gute Idee. Sieht auch ganz gut aus. Genau. Der Dweller. Was sie da allerdings für Super Weapons haben bei diesem Stamm, sind diese Drachenschuppen, die sie halt an Waffen dran haben und auch an ihren Rüstungen benutzen. Irgendwelche Drachenschuppen halt, ja, Vibranium-Style halt. Chinesischer Vibranium-Style, möchte ich das mal nennen. So super Waffen und super Rüstungen sind damit ausgestattet. Katie lernt dann noch das Schießen, so nebenbei, weil sie ja sonst keine Kräfte hat. Die lernt schießen und ihre beiden, also Chaling und Sean, sind dann auch dabei, hier mit der Tante zu kämpfen und so ein bisschen ihren Skill noch so zu verfeinern. Gerade Sean lernt auch dann von seiner Tante noch so ein bisschen diese Natur, Magic, Wind, was auch immer, Magie,
Ja.
was noch so mit dazu kommt. Natürlich bekommen sie beide auch neue Drachenfunkelklamotten von ihrer Mutter. Da hat denn Sean auch dieses rote, seine rote Ausrüstung dann halt später an. Genau, es gibt Kampftraining gegen Tante Nan, sieht schon ganz gut aus. Und es gibt noch ein bisschen Family Backstory. Die Mutter von Sean und Jaling wurde nämlich von Mafiosi getötet. Die waren, kam eines Abends, standen die vor der Tür, der Daddy-O war nicht da und die Mafiosi haben seine Mutter umgebracht, weil der Vater in irgendwelche dunklen Geschäfte verstrickt war, Rache, wie auch immer, Mutter umgebracht. Und dann kommt noch diese Szene, wie sein Vater mit ihm in diese Kneipe geht und Sean zugucken muss, wie sein Vater alle, die daran beteiligt waren, in dieser Kneipe einfach umbringt. Das ist denn der Moment, wo er seine 10 Ringe wieder aus der Schatulle nimmt und da in der Kneipe komplett ausrastet. Und der kleine Sean, wie alt ist er da? 6, 7 Jahre alt oder so, das mit angucken muss, wie sein Vater abdreht. Nach diesem Training, das wir am Anfang gesehen haben, dieser ganzen Ausbildung, bekommt er den Auftrag von seinem Vater, den Auftraggeber zu töten, der den Mord an seiner Mutter in Auftrag gegeben hat. Und er hat es auch tatsächlich getan. Am Anfang des Films hat er noch gesagt, ja, nee, ich konnte nicht, bin abgehauen. Er hat diesen Mord, also den Auftrag ausgeübt. Und dann hat er doch irgendeinen Deal mit seinem Vater, ne, dass er 10 Jahre raus kann und machen kann, was
Irgendwie
er will.
so,
Ne, hier, stoß dir die Hörner ab, hab Spaß, mach Party, was auch immer. In 10 Jahren kommst du zurück und dann wirst du hier als Nachfolger für die 10 Ringe aufgebaut. Und dann kommt Daddy-O mit seiner ganzen Bagage auch durch diesen Zauberwald an. Das sieht auch, ey, da fahren diese Autos, Land Rover, nur über so eine beschissene Wiese. Und diese Wiese ist CGI. Die fahren da, oder die Autos sind CGI. Es sieht auf jeden Fall schlecht aus. Man sieht, es ist kein echtes Auto, was über eine echte Wiese fährt. Da frage ich mich doch, warum? Da sind keine Viecher drumrum, nix. Warum hat man das so gedreht? Oder so dargestellt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nervt es. Und dann kommt es zum großen Kampf. Er gibt seinem Sohn die Schuld, weil er beim Tod seiner Mutter nur zugeguckt hat. Und die einzige Möglichkeit, er hört immer die Stimmen in seinem Kopf vom Dweller, er muss dieses Tor, dieses dunkle Tor öffnen, ihn befreien und damit würden dann die ganzen Seelen der Verstorbenen wieder irgendwie zurückkehren und er könnte seine Frau wiederbekommen. Was natürlich eine Lüge ist.
Ja, klar.
Und dann kommt es zum Fight. Und das ist jetzt... Jetzt kippt der Film für mich krass ab.
Ja, weil es jetzt einfach zu fantasy-lastig wird.
Genau. Du hast bis jetzt die ganze Zeit diese Martial-Arts-Kämpfe. Auch wenn das ein bisschen dieses Tiger-and-Dragon-mäßige Rumgedrehe und so weiter ist. Alles fein. Alles gut. Aber jetzt kommen wirklich CGI-Fantasy- Level 9000. Jetzt wird es komplett hochgedreht und überall sind irgendwelche Viecher und alles fliegt und wirbelt rum. Es sieht auch nicht alles geil aus und
ja, naja. Jeder hat irgendeine magische Waffe jetzt mittlerweile.
Richtig. Auf jeden Fall kommt es dann irgendwie dazu. Erst bekämpfen die sich noch, also die Bewohner von Talo und die Schergen von dem Mandarin, bis sie dann feststellen, oh, wir müssen doch zusammenarbeiten. Da kommen diese ganzen Viecher einfach aus diesem Tor raus, weil
ja.
Der Mandarin da gerade durchboxt und schon Risse drin sind. Es kommen so die ersten kleineren Viecher raus. Sie müssen sich also zusammentun, um diese Viecher zu besiegen. Die kämpfen also zusammen. Der erste, der bei diesem Kampf allerdings auch gleich drauf geht, ist dieser bunte Ninja, der einfach irgendwie von so einem Vieh zerrissen wird. So nebenbei, wir erfahren auch nicht mehr, wie, wo, was das mit dem auf sich hat. Der ist immer weg. Und wer kommt mit dem Leviathan aus dem See? Das ist Sean, ne? Sean kriegt er auf die Fresse und landet im See, taumelt, treibt da so ein bisschen unter Wasser rum und kommt dann mit Leviathan. Wer jetzt aus Final Fantasy weiß, halt diese riesen Seeschlange da raus mit Flügeln und reitet den Leviathan und greift so auch in den Kampf ein. Und ist dann wieder an dem Tor und kämpft dann vor dem Tor gegen seinen Vater. Er hat natürlich noch die 10 Ringe, kann ihm allerdings relativ schnell 5 Ringe irgendwie abnehmen, die er abfangen kann, die Seite wechseln, wie auch immer. Und solange die Ringe bei seinem Vater sind, haben sie doch diese blaue Farbe. Und als sie zu Sean übergehen, so rot, ne? Haben sie so rot-orange. Klar, blau-orange, Kontrast und so. Erst hat er 5-5, kämpfen dann auch zusammen. Und dann kann er doch alle 10 Ringe von seinem Vater und lädt gerade so einen Super-Hadouken auf. So ein Kamehameha. Er hatte alle 10 Ringe, so einen riesigen Energieball, den er auf seinen Vater abfeuern will, macht es dann aber doch nicht.
Ja.
Hat aber trotzdem Kontakt, der Riss ist groß genug, der Dweller kommt raus und erledigt seinen Vater für ihn. Also hatten sich ja gerade wieder so, ne, hatten sich gerade noch so in allerletzter Sekunde versöhnt in Häkchen. Und dann zerquetscht der Dweller ihn einfach und das war's. Aber er gibt vorher noch die Ringe frei, ne? Also,
ja, genau.
Also, hier, Ringe gehören dir, alles gut. Ja, und dann geht der ganze CGI-Dragon-Abfuck nochmal in die nächste Runde. Es gibt denn, um im Final Fantasy-Sprech zu bleiben, Leviathan gegen Diabolos, so ein Drache, der Dweller mit so einem lila Feuerzeug und die Seeschlange mit den Flügeln kämpfen Länder und ja, und letztendlich kann Sean die Ringe in ihn reinjagen und ihn von innen auseinanderschneiden.
Ja.
Zersäbelt ihn quasi so von innen. So ein bisschen wie damals hier Drax, als er sich in Guardians of the Galaxy 2 von diesem Vieh hat fressen lassen.
Tentakelfieder.
Genau.
Fressen,
und mit dem Messer von innen kommt. Das war dann auch der Kampf. Das ist jetzt natürlich relativ kurz zusammengefasst. Das Ganze zieht sich natürlich über halbe, dreiviertel Stunde, dieser Endkampf. Aber wie gesagt, ist halt ein krasses CGI-Spektakel.
Ja.
Danach gibt's denn wieder einen etwas ruhigeren Teil. Es werden diese Laternen angezündet für die Toten, für ihre Mutter, für ihren Vater, für alle anderen, die draufgegangen sind. Werden diese Laternen auf den See geschoben. Der Leviathan dreht unten seine Runden, diese Laternen drehen sich dann auch in so einer Spirale. Ist ja eigentlich ein bisschen ähnlich zu der Todesbeerdigungsszene von von Frigga, Thors Mutter in
Ja,
Thor
genau.
2, ne? Das ist halt diese nordische Mythologie, hier haben wir das Ganze nochmal in der chinesischen Mythologie. Ja, und das war's. Und dann sind sie wieder in San Francisco. Gleiche Szene quasi wie ganz am Anfang, wo sie mit ihren Freunden da zusammen sind und denen erzählen, ah, hier, dann kam der Dweller und dann hat hier Shang mit den Ringen und naja, die glauben natürlich gar nichts, bis auf einmal so ein Feuerringportal irgendwie aufgeht und Wong reinkommt und nach
Ja.
Shang, Sean und Katie fragt, hier, ihr beide mitkommen. Die beiden kommen dann auch mit. Dann gibt's, glaube ich, erstmal Abspann, Mid-Credit-Scene, Wong analysiert die 10 Ringe mit Bruce Banner und Carol Danvers, also Captain Marvel und Hulk. Und sie stellen auch schon fest, diese Ringe senden ein Signal
Ja,
irgendwo
genau.
hin, ins All. Was auch immer. Sie können sich auch keinen Reim drauf machen, dass es irgendwie weder im Kamartage noch irgendwo noch keiner so diese Ringe irgendwie gesehen. Das ist eine relativ unbekannte Waffe. Und dann sind sie doch dann, ja, jetzt könnten wir Feier machen. Oder, und zack, sind sie alle drei wieder in der Karaoke-Bar, singen Hotel California zusammen. Was wir vorhin ganz vergessen hatten, in diesem Kampf am Gerüst kann Katie kurz ihren Gegner verwirren, indem sie einfach random anfängt, Hotel California zu singen. Jetzt sind die da drei, saufen, machen Party, machen Karaoke-Party und der Film ist zu Ende. Es kommt zur After-Credit-Scene und wir sehen, dass seine Schwester Xia Ling in ihrem Kinderzimmer da in dieser Bergfestung so ein bisschen aufräumt und sie ist die neue Bossin der 10 Ringe. Wir
Genau.
sehen auch, wie draußen die 10 Ringe Männer, Frauen miteinander trainieren, kämpfen und so weiter. Und dann steht, glaube ich, nur The Ten Rings Will Return, ne?
Ja,
Oder
genau.
Shang-Chi, oder ich glaube, The Ten Rings Will Return.
Ja, die 10 Ringe.
Dann ist der Film zu Ende.
Genau.
Ja. Bernd, was sagst du? Wie hat er dir gefallen?
Ja, wie gesagt, ne, also das erste Drittel und so, die Mitte, das war cool, aber wie du schon gesagt hast, das Ende halt, das war dann doch ein bisschen zu Dings, weil du halt erstmal so einen normalen Aufbau hattest und dann das echt so in dieses CGI bla abgedriftet ist dann zum Schluss. Ne? Weil ich hätte dieses Dwala-Scheiß gar nicht gebraucht, ne? Der Kampf mit seinem Vater, das hätte ja vollkommen gereicht.
Hättest. Komplett.
Ne? Also ich hätte nicht noch eine Leviathan-Schlange gebraucht und einen Dollar, das weiß ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Also, ja, warum haben sie das gemacht? Also lass es doch einfach
Ne,
raus.
weil guck mal, der Vater wird die ganze Zeit als der Oberbösewicht dann da aufgebaut und zum Schluss hast du dann eigentlich einen anderen bösen Hampel.
Ja, eben. Er ist denn gar nicht, der Vater ist denn gar nicht, also ist so der Zwischenboss quasi auf dem Weg
Ja.
für diesen blöden Drachen. Also das hättest du komplett streichen können. Lass doch
Ja.
den geilen Kampf da, von mir ist auch in diesem Fantasie-Talo-Reich und so, ist ja ganz gut dargestellt, sieht nett aus. Die Viecher sehen auch interessant aus, die da so rumfliegen. Morris
Ja.
sehen wir dann auch, da gibt es dann noch andere Morris-Viecher ohne Gesicht mit 6 Beinen. Es war zwischendurch noch diese Szene, wo Trevor so tut, als ob er gestorben ist. Wo er denn
Ja.
tot spielt. Komm, leg dich hier einfach hin. Ich bin gar nicht gestorben. Also, das ist ein Highlight. Ben Kingsley an sich in dieser Rolle des Trevor Slattery ist schon ziemlich gut. Muss
Ja,
man sagen.
das war also hier war er wesentlich besser als in Iron Man.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur Trevor. Ja. Kampfgeil. Also, ich bin jetzt auch wieder ein Fan von, dass jetzt so ein bisschen andere Kulturkreise und andere Superhelden dazukommen, weil so weiße amerikanische, männliche Superhelden haben wir jetzt genug. Iron Man, Doctor
Ja.
Strange, was auch immer, ne? Captain, das ist alles das gleiche irgendwie. Wollen wir mal von diesen
Ja.
Superhelden ja auch noch welche, die teilweise ähnliche Charakterzüge haben, so wie Tony Stark und Doctor Strange so. Und wenn das dann noch zwei,
Ja.
drei, vier von diesen witzigen Typen halt, Ant-Man und Peter Parker und so. Das ist alles super interessant, aber dann lass es doch auf diesem Martial Arts Level.
Ja,
Lass doch den
ja.
Rest weg mit dem Dweller und Leviathan und was weiß ich.
Ja.
Alles besser. Aber gut. Also ich war zufrieden,
Jo.
als ich aus
Ja.
dem Kino gekommen bin, fand die ersten zwei Drittel okay. Das Ende hat sich wieder ein bisschen zurückgezogen, weil es dann auch wieder relativ unübersichtlich war. Obwohl die Kampfszenen, die Martial Arts Kampfszenen vorher, die waren ja schon relativ übersichtlich geschnitten. Du wusstest ja immer, wo
Ja,
was
ja.
passiert und so. Gut geschnitten. Und dann hast du halt diesen CGI-Abfuck. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Figuren, gerade Shang-Chi und seine Schwester im weiteren Verlauf vom MCU. Das können wir jetzt vielleicht
Ja.
schon mal Stand heute spoilen. Die sind bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht.
Nein.
Und das ist so das, was ich, wenn wir jetzt irgendwann hier durch sind, auch schon so als einen Kritikpunkt an der aktuellen Phase oder den aktuellen Phasen habe, dass du überall
Ja.
neue Superhelden einführst, aber du hast die bis jetzt alle immer nur einmal gesehen und mit denen noch nichts
Ja.
irgendwie, ne, also du kannst zu denen nicht eine Beziehung aufbauen, weil du nur, die nur in einem Film irgendwie gesehen hast. Es fehlen
Ja.
so diese Auftritte danach. Und hier wäre ja die Chance gewesen, weil der Doctor Strange Film ist jetzt ja, glaube ich, zwei oder drei Filme weiter, ist ja Doctor Strange 2. Da tauchen die aber nicht auf, obwohl Wong die ja eigentlich da abgeholt hat.
Ja.
So, ne? Und das ist ein bisschen schade, dass du überall diese neuen Figuren hast. Aber bis jetzt, obwohl so viele Filme veröffentlicht wurden und auch Serien, hast du die wenigsten davon irgendwie nochmal gesehen. Wen wir jetzt nochmal gesehen haben, bald, ist hier Yelena aus Black Widow, die neue Black Widow. Schwester, die in der Hawkeye-Serie noch aufgetaucht ist. Aber bis jetzt haben wir sonst noch keinen weiter gesehen. Das ist so ein gerade Kritikpunkt am MCU generell.
Ja. Ja, bleibt abzuwarten, was sie draus machen.
Ja. Gut, Bernd, ja, dann können wir jetzt einfach schon mal anfangen zu ranken. Wir haben jetzt nur zwei Filme. Black Widow, Shang-Chi, wer ist bei dir auf 1, wer auf 2?
Black Widow ist eins.
Ja, bei mir auch. Wird sich daran erstmal nichts ändern. Ich bin gespannt, was Hoffi sagt, ob das bei ihm vielleicht andersrum ist. Ich hoffe, wir erfahren es dann in der nächsten Folge vom MCU Special, wo wir
Oh, ist
über.
das nicht der Thor Thunder, ja, ne?
Nee,
Boah,
der
sie ist das
nächste
schon
ist
lange.
Eternals.
Ach, ja, sie habe ich auch schon verdrängt.
Das wird
Auch schon verdrängt.
eine interessante Besprechung mit Sicherheit. Ich könnte mir vorstellen, dass da die
Ja.
Meinungen vielleicht ein bisschen auseinandergehen.
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, ich fand den gar nicht so schlecht, obwohl er jetzt so in der großen Öffentlichkeit ganz, ganz, ganz schlecht durchgefallen ist, so
Ja,
auf Tor 3
also
Niveau.
schlecht, also na, das würde ich nun nicht sagen, ne? Ne, aber ich habe da halt so auch meine ein, zwei Kritikpunkte, wo ich sage, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ne, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein totaler Reinschuss gewesen ist.
Ein totaler Reinschiss. Sehr gut. Nee, dann kümmern wir uns
Ne.
in 2 Wochen um die Eternals und hören uns dann wieder. Adios.
Ciao, ciao.